Gamondocast. Die Gruppentherapie für Gamer.
Hi, wir sind wieder beim Gamondocast. Mit mir hier ist Marco. Hi.
Hallöle.
Und Anton ist auch da. Hi.
Hallö.
Es ist jetzt zumindest für mich eine quasi Karfreitagswoche gewesen, vor dem Release der neuen Konsolen. Na gut, für PS5 zwei Wochen vor Release, auch wenn, je nachdem, woher man kommt. Aber zumindest uns Europäer kommt sie dann ja erst am 19. Aber meine Xbox ist schon unterwegs. Von daher freue ich mich darauf sehr.
Kann immer noch was passieren, ne?
Dann mache ich UPS dafür verantwortlich. Und zwar hier vor der Öffentlichkeit, je nachdem, wie viele zuhören. Also UPS bitte nicht versauen.
Die sagen danach einfach nur Ups und das war's.
Ja, ja. Und genau, dann
da kommt der Name her.
Genau. Und dann sage ich, ihr schuldet mir Geld. Und eine Xbox. Am besten beides, weil Schmerzensgeld kommt dann noch hinzu.
Ich musste die Zeit bis Xbox verkraften.
Ich musste den Schock verkraften, dass dann nicht dass das Ding dann nicht am Dienstag kommt. Aber es wird am Dienstag kommen, im Gegensatz zu dem, was Marco sagt.
Hä?
Was? Ja, was du hast gesagt? Angefangen mit wenn sie kommt.
Ach so. Also, ich spiele auf irgendwas anderes an. Ja,
ich spiele darauf an, dass du ein böser Mensch bist.
Nein.
Ein gehässiger Mensch.
Nein. Es kann ja was passieren. Ich meine, im Grunde, wenn was passiert, dann passiert es meistens mir, weil was Lieferungen betrifft, da habe ich eine lange Geschichte von seltsamen Unfällen.
In gewisser Weise. Mir hat man nur Persona 5 geklaut.
Oh.
Ist nie wieder aufgetaucht.
Das ist bitter.
Geld ja, aber bekommen? Auch die Special Edition und alles.
Oh, welche?
Ich glaube, die hatte eine Plüschkatze.
Oh.
Schade.
Das ist bitter.
Hast du Geld zumindest gekriegt wieder?
Nee.
Noch trauriger. Okay.
Ja, schlimmer geht's ja schon nicht mehr.
Das sollte keiner schuld sein und irgendwann habe ich es aufgegeben. Und dann habe ich es einfach digital geholt. Obwohl, doch, ich habe Geld zurückbekommen, aber ich habe dann...
Die Edition wahrscheinlich nicht mehr gekriegt dann, ne?
Nee, ich habe es dann digital geholt. War auch okay, aber war keine Plüschkatze drin.
Ja, schwierig.
Die ist dann nicht quasi aus dem CD-Laufwerk rausgehüpft. Und hat mir gesagt, dass ich ins Bett gehen soll. Morgana
hieß die. Morgana, genau. Ja, ich habe die...
Kata Morgana.
Kata Morgana. Wow. Okay, Anton ist da. Die habe ich diese Wortspiele vermisst.
Apropos Wortspiele. Ich habe ja gesagt, für mich war die Karfreitagswoche. Aber für mich war die Karfreitagswoche mit C, weil ich habe sehr viele Rennspiele gespielt. Aber vorab vielleicht, welche Spiele habt ihr denn gespielt?
Also nicht Project Car.
Nee, da warte ich noch, bis ich die Xbox habe, in der Hoffnung, dass die Version da, dass sich das dann technisch besser spielt, Project Cars 3, weil es spielt sich scheiße. Nach momentanen Konsolen.
Ach so. Doof.
Aber das ist ja ein anderes Rennspiel noch dabei, was du letzte Woche schon angeteasert hast.
Ja, aber zunächst, vielleicht fangen wir mit, ich weiß, dass es bei Marco am kürzesten ist. Was hast du denn gespielt?
Ja, ich habe...
Woher weißt du das?
Ja, ich habe halt nur Robotic Notes gespielt. Das heißt, ich habe die Woche nichts anderes gemacht, außer, ja gut, ich habe natürlich noch gearbeitet zwischendurch. Und ja, Robotic Notes, ich bin ja jetzt, glaube ich, kurz vorm Ende. Es ist eine richtig gute Geschichte. Also ich kann... Das ist für Leute, die Visual Novels mögen, kann ich das durchaus empfehlen. Aber ich muss gestehen, ich musste jetzt einen Guide nutzen, weil es ist wahnsinnig schwierig herauszufinden, was man machen muss, damit man halt in der Geschichte weiterkommt. Das ohne Guide irgendwie hinzukriegen, ist wahrscheinlich super schwierig. Du musst wahrscheinlich super viel einfach ausprobieren, weil vieles macht einfach keinen Sinn. Aber ja, vor allem, wenn man alle Enden sehen möchte, zumindestens. Dann, also ein Ende habe ich natürlich ganz komplett ohne irgendwas nachzulesen, aber die anderen Pfade finden ist wahnsinnig schwierig.
Normal ist es ja auch ein bisschen komisch, bei einem Visual Novel gar nicht weiterzukommen, weil im Zweifel muss man sich ja nur durchklicken. oder?
Ja, genau. Also ein Ende kriegst du immer meist. Also in irgendeiner Form. Es sei denn, also wenn man jetzt ein Bad End zum Beispiel nicht unbedingt als Ende betrachtet oder sowas, dann ja. Also wenn man was Schönes auf einer schönen Note enden möchte, dann, obwohl das erste Ende, das ich so erspielt habe, das war eigentlich ein ganz nettes Ende, aber egal. Robotic Note ist echt cool, aber halt, ja, nicht ganz so einfach. Sonst habe ich wirklich nichts gemacht. Ja, ich habe noch viel Zeugs gesehen. Ich habe jetzt mit einer Serie angefangen, aber ansonsten nichts. Keine Spiele mehr.
Ah, bei mir ist interessant. Also trotz des Urlaubs habe ich nicht viel gezockt, tatsächlich. Ich habe Horizon Zero Dawn auch das DLC jetzt auf 100% durch, also Ikris Herausforderung geschafft. Und danach wollte ich eigentlich New Game Plus starten. Habe halt mein Ausrüstungssave generiert. Einmal zum Ausprobieren habe ich das angestartet. Das Spiel ist abgestürzt. Einmal ich dachte so, ach egal, deinstalliert.
Oh.
Dann, ja, ich hatte jetzt nicht auch nicht den Nerv, jetzt die 30 Stunden wieder noch ins New Game Plus noch reinzustecken. Dann hat das Spiel ein Zeichen gegeben nach dem neuen Update. Aber der Rest ist geschafft auf jeden Fall beim Spiel. Und ich wollte noch so ein paar Rattenschwänze abschlagen oder so, oder ein paar Spiele zu Ende spielen einfach. Ich habe Silence dann noch, also dieses Adventure-Spiel von der Delic, durch. Da hatte ich noch eine Stunde über irgendwie. Das habe ich durchgespielt. Ich habe tatsächlich dann an zwei Abenden so entspannt Titanfall 2 Singleplayer durchgespielt. Das wird wahrscheinlich etwas interessanter. Das Spiel ist sehr kurz, also ich glaube 6, 7 Stunden.
Es ist eine normale Länge für einen Shooter des letzten Jahrzehnts, würde ich behaupten.
Ja, also auf, ich habe es auf mehr gehofft, sagen wir so mal halt da, weil das auf Master gespielt habe, also auf dem Schwierigkeitsgrad. Und das war das Einzige, was doof daran ist, dass die NPCs auf einmal so Aimbot auf 200% haben oder so. Und das das ist ein bisschen komisch. Was mir gefallen hat auf jeden Fall bei Titanfall 2, ja, der BT, also der Hauptmech-Roboter, wie soll man ihn bezeichnen, ist auch der einzige Charakter, der nicht so austauschbar gegen zufällige Leute wäre an der Stelle. Also das ist tatsächlich gut Charakter. Den Rest fand ich vernachlässigbar. Spielzeit hat ihre eigene coole Momente, zum Beispiel diese Zeitreisengeschichten, dass die das Level halt in zwei unterschiedlichen Zeitpunkten halt haben. Und man kann es hin und her switchen. Das fand ich richtig cool. Und die hatten auch mal richtig coole Waffe. Das war diese so ein Energieteil, mit dem man sich irgendwie bestimmte Sachen aktivieren kann oder so beim Laufen. Das war aber, fand ich leider zu kurz. Die hätten das, ich weiß, dass das viel Aufwand halt dann zum Beispiel das Setting irgendwie in zwei unterschiedlichen Zeitpunkten abzubilden. Das heißt, das gleiche Level zweimal durchdenken und durchmachen. Aber das fand ich cool, aber das war irgendwie nach einer Stunde vorbei. Die Source Engine haben die richtig gut drauf. Also das, was Setting betrifft, fand ich auch gut, aber so die Geschichte selbst und die Charaktere sind bis auf BT völlig austauschbar. Das fand ich ein bisschen schade halt an den Stellen. Das Spiel ist immer noch gut halt, ne? Multiplayer macht immer noch Spaß. Singleplayer ist meilenweit besser als im ersten Teil. Im ersten Teil waren das nur die Multiplayer-Maps mit Bots. Und an sich als Shooter, als eigenes Spiel, so würde ich gut bezeichnen. Also das hat mir so insgesamt gut gefallen. Danach hatte ich Bock irgendwie auf einmal, warum auch immer, Wolfenstein New Order einmal nochmal anzuzocken. Entweder wegen heutigen Thema, wegen Mick Gordon oder weil ich einfach Bock nochmal hatte, irgendwie das Spiel Revue passieren zu lassen, nochmal bei Wolfenstein.
Ah.
Ja. Aber mehr habe ich tatsächlich nicht geschafft. Ich habe mich mehr mit so Tastaturlöten beschäftigt.
Tastaturlöten.
Gepostet. Baust du eine eigene?
Nein, es war völlig bescheuert. Ich habe mir Tastatur geholt gehabt, mechanische, und die war im Angebot. Und na, jetzt vor einem Monat oder vor eineinhalb Monaten sind ein paar Tropfen Cola daneben geflogen. Und genau die zwei Tropfen haben eine Taste getroffen. Na, die hatten ein bisschen, ja, nicht Kurzschluss, sondern die hat es rumgesponnen halt. Also ich habe die abgenommen, zum Trocken ausgelegt und meine alte Tastatur angepackt jetzt. Und dann so erstmal liegen gelassen, jetzt bis auf den Urlaub gewartet, dann komplett die Tastatur auseinandergebaut, komplett sauber mit, wie heißt es, mit Spiritus gemacht, ne? Dann gucke ich beim Zusammenbauen, ja, eine Taste klebt halt innen drin irgendwie. Irgendwie ist das nach innen drin gelangt. Und bei mechanischen Tastaturen, damit man die Schalter überhaupt austauscht oder reinigen kann, muss man die komplett auslöten, ne? Also diesen alten eines Schalter. Das habe ich gemacht, jetzt liegt das in der Spirituslösung und ich hoffe, dass die danach noch funktioniert. Die Tastatur ist von der Qualle so lala, deshalb weiß ich nicht, ob die, also das Board an sich ist. Ich hoffe dass trotzdem, dass das funktioniert oder so. Weil ich brauchte, bei der alten Tastatur habe ich so ein Numpad, ist kombiniert mit einem Pfeiltasten und so, den kann man umschalten. Das ist ein bisschen nervig, wenn man mit Videoschnitt oder mit irgendwie Musikprogramm, Guitar Pro oder so, wenn man irgendwas schreiben will und die ganze Zeit umschalten muss, ist das nervig. Und deshalb habe ich mir die andere geholt. Und jetzt liegt die brach. Aber die hat jetzt so noch die ganzen Gummiringe spendiert bekommen, damit die ein bisschen leiser ist. Mal gucken, ob die funktioniert nach der ganzen Manipulation. Ja. Und ein bisschen habe ich mich mit der DAW beschäftigt. Ich habe mir dann unausgeschlafen vorgestern, DAW Reaper geholt, damit ich ein bisschen aufnehmen kann oder ein bisschen gucken, wie ich die Gitarre am PC vernünftig abnehmen kann. Damit wir vielleicht ein neues Intro irgendwann mal haben. Ja. So sah der Urlaub aus. Also überwiegend irgendwas zu Hause gemacht, irgendwas gelötet, repariert oder sonst Zeugs.
Cool. Ja, spannende Woche. Spannender als meine. Ja.
Hast Jan. Genossen. Aber solange du es genossen hast.
Ja, ich habe dazu halt so Filmchen geguckt und so weiter. Mortal Engines habe ich gestern geguckt, parallel.
Was ist Mortal Engines?
Den muss ich auch noch gucken.
Also kann ich empfehlen. Ist nach einem, ich sage das Novel, wie heißt es auf Deutsch, nach einer Geschichte oder nach einem Buch die über Postapokalypse handelt ein bisschen und da sind die Städte halt mobil. So mehr sage ich nicht. Mhm. Aber der Film ist gar nicht mal schlecht, ich war überrascht.
Das ist gut. Ein Film.
Ja, das sind
Mortal Engines. Das hat nichts mit Mortal Kombat zu tun, oder?
Nein. Gibt es zwar Kämpfe, aber ohne ausgerissene Wirbelsäulen.
Oh, ist ja dann
gut. Ja. Kämpfen gegeneinander und fahren durch die Gegend.
Achso, und das neue Star Trek Discovery, komisch.
Mhm. So.
Das ist die neue Staffel.
Da kann ich nichts sagen. Darum bleibe ich bei den mobilen Sachen und. Ja, ich habe diese Woche dann hauptsächlich Dirt 5 gespielt, wie letzte Woche auch, hatte ich ja mal kurz angekündigt. Aber konnte ich möglicherweise nichts drüber sagen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Bargospel-Podcast funktioniert. Habe aber auch dadurch viel gelernt. Ich habe hauptsächlich interessante Lektionen gelernt, nachdem ich es dann heute nochmal gespielt habe. Und das andere Spiel, was ich gespielt habe, ist Need for Speed Most Wanted Remastered.
Remastered.
Ist definitiv kein Remake.
Aber das eine war, Most Wanted.
Es okay, ist das ja. zweite Most das Wanted zweite. Von 2010. Es ist nicht Need for Speed 3 Most Wanted.
Ah. Ja.
Also, und Hot Pursuit, glaube ich, kommt erst noch irgendwann diese Woche. Das Remastern, also nicht.
Hatte ich nicht Remake. Hot Pursuit gesagt? Hatte ich Most Wanted gesagt?
Du hast Most Wanted gesagt, ja.
Verdammt, ich wollte Hot Pursuit sagen. Es ist nicht Most Wanted, es ist Hot Pursuit Remastered.
Okay. Verflucht. Verflucht. Also ist es das Remaster von dem Remake, oder?
Hot Pursuit war auch kein Remake.
Ja, aber war ein komplett neuer Teil, der den gleichen Namen hatte wie ein alter Teil.
Ja, und das macht Need for Speed ja öfter, wie zum Beispiel mit Most Wanted.
Ja.
Das ist von dem Burnout-Macher, ne, von Criterion.
Ja, genau. Es war das erste Need for Speed-Spiel von Criterion. Ich glaube, es kam nach Burnout Paradise raus. Ja.
Es müsste nach Burnout Paradise, ja.
Ja, und es ist ein sehr burnoutiges Need for Speed. auch wenn ich Burnout Gear in Erinnerung hatte. Also es ist quasi Burnout geschuldet, teilweise in den Strecken, beziehungsweise in der, es ist eine Semi-Open-World, also es ist nicht wirklich Open-World, man kann frei rumfahren und es gibt eine große Open-World-Karte, aber es sind halt quasi diverse, sehr lange Landstraßen, die aneinander gekettet sind. Also würde ich sagen, es ist nicht wirklich eine Open-World in dem klassischen Sinne. Also was ich halt dann eher positiv finde. Also es ist im Prinzip sogar ziemlich ähnlich zu dem, was Burnout 3 war, weil Burnout 3, da waren quasi die ganzen Strecken auch miteinander verkettet. In einer Semi-Open-World, die man nicht befahren konnte. Hier gibt es einen Modus, wo man Open-World rumfahren kann, wenn es einem beliebt, aber die Events sind alle sehr auf hauptsächlich Punkt-zu-Punkt-Strecken.
Naja, warum nicht? Also das ist jetzt für mich unbedingt nichts Negatives. Und ich bin ja eher ein Gegner von Open World, deswegen, wenn das nicht ganz so Open World ist, ist das für mich deutlich besser. Ich wollte ja damals diesen neuen Hot Pursuit-Titel ja spielen, der kam ja damals auch für die PlayStation 3 raus. Und damals habe ich das einfach geskippt, weil es, glaube ich, gab da irgendwie so eine Anbindung an EA-Account und da hatte ich keinen Bock drauf. Und es gab so andere Spiele und damals gab es ja noch coole Rennspiele, deswegen konnte ich darauf gut verzichten.
Ja, das war quasi damals 2010. Das andere Novum war das Autolog, was quasi so eine Art fortlaufendes Leaderboard ist. Also im Prinzip alle Zeiten und so wurden getrackt und dann direkt mit anderen Leuten, die auch das Spiel haben und die in der Freundesliste sind, verglichen. Und so, und da wurdest du dann quasi immer informiert, wenn jemand deine Zeit geschlagen hat oder irgendwie ein besseres Ergebnis bei irgendeinem Event hatte. Und ich fand es eigentlich damals ganz nett, weil, ja, Leaderboard, ich bin nicht so der große Online-Spieler-Mensch, aber mit Leaderboards ist immer ganz interessant, zumindest so für den Mehrspielwert. Und ja, das ist auch jetzt wieder da. Und ist auch komischerweise der große Marketing-Aufhänger, aber ich schätze, okay. Ich finde es nur ein bisschen seltsam, weil im Prinzip dann danach hat so ziemlich jedes Spiel übernommen. Jedes Rennspiel, weil es halt auch, ich sag mal, Sinn macht.
Ja.
Also ich glaube zumindest, naja, nicht jedes, aber die meisten Spiele hatten danach irgendwie, dass du, keine Ahnung, Leuten in deiner Freundesliste Herausforderungen schicken kannst und dass du direkt verglichen wurdest mit anderen Leuten in der Freundesliste. Und so weiter. Teilweise nicht ganz so prominent, aber es sind auf jeden Fall sehr viele Spiele, die es dann danach gemacht haben. Und ja, das ist wieder da. Ich habe keinen einzigen in meiner Freundesliste, der das Spiel spielt. Und und man kann es diesmal auch Cross-Plattform spielen.
Ah, okay.
Aber das hilft mir auch nicht richtig so weiter.
Du hast zu wenig Freunde.
Ich schätze, ich meine, ich habe viel zu viele Freunde in meiner PS4-Liste, also in meiner PlayStation, in meinem PlayStation-Account und sehr, sehr, in Anführungsstrichen, alte Freunde in meinem Xbox-Account, weil die hatte ich dann alle quasi mir zusammengesucht zur Xbox 360 und dann zu Xbox One-Zeiten nicht mehr viele gesucht. Aber anscheinend spielt da keiner von Need for Speed Hot Pursuit im Moment. Was ja, gut also für mich ist, dann kriege ich immer mehr Geld, weil dann bin ich immer der Beste in der in der Speedwall, so nennen sich dann die einzelnen Leaderboards.
Wird Zeit, dass ich mir das Spiel zulege.
Ich kann's.
Es sei denn, du sagst, nein, es ist scheiße oder sowas.
Ich kann es definitiv empfehlen. Meiner Meinung nach ist es einer der besten Need for Speed Spiele. Mindestens in der Top 5. Es ist interessanterweise nicht das beste Hot Pursuit-Spiel, weil meiner Meinung nach ist das beste Hot Pursuit-Spiel Hot Pursuit 2.
Ja.
Was damals rauskam für PC und PS2 und ich glaube auch Xbox und GameCube. Und interessanterweise war da die Konsolenversion theoretisch besser als die PC-Version, was ich immer sehr irritierend fand, aber ich habe trotzdem hauptsächlich die PC-Version gespielt und auch die ist sehr fantastisch.
Ich von Hot Pursuit 2, weiß ich gar nicht genau. Also die ersten drei Teile habe ich auf jeden Fall auf PC gespielt und irgendein Teil habe ich, glaube ich, auch auf PlayStation gespielt. Kann sein, dass es Hot Pursuit 2 war.
Früher war es ja auch mit den lizenzierten Spielen so, dass meistens auf PC man tatsächlich einen Schrott bekam und auf den Konsolen so bessere Umsetzungen wie, sagen wir so, Spider-Man als Beispiel, The Movie. Ne?
Okay, auch wenn Spider-Man The Movie war, meiner Meinung nach, bei beiden nicht sehr gut.
Ja, aber
Spider-Man 2 war dann gut, aber das kam auch, glaube ich, dann nicht mehr auf dem PC, oder wie war das nochmal?
Ja, also auf dem PC war das neue Spider-Man-Spiel damals totaler Schrott und sehr altbacken und total schlecht umgesetzt. Und auch von Konsolen hat man zumindest eine spielbare Version mit besseren Animationen, besserer Grafik. Ne?
War komisch. Das Seltsame damals an Hot Pursuit 2, weil die PC-Version hatte schon damals theoretisch gesehen bessere Grafik, weil klar, selbst damals war es halt, keine Ahnung, 1024x768er Auflösung oder so. Ich weiß nicht, ob Widescreen unterstützt wurde, hatte, glaube ich, damals eh keiner am PC.
Ja.
Und die Sache war aber, es haben diverse Features gefehlt, die in der Konsolenversion drin waren. Und das war ein wenig seltsam.
Aha.
Insbesondere, weil es auch teilweise visuelle Features waren. Also sie hatten ein bisschen, wie alle in den frühen 2000ern, hatten sie ein bisschen einen Matrix-Collar. Das heißt, du konntest nicht nur quasi nach hinten gucken mit der Kamera, sondern konntest auch einen Knopf drücken, sodass das so einen 360-Matrix-Shot um dein Auto herum gemacht hat.
Ach ja, ja.
Du dich mal umgucken konntest. Und du konntest auch irgendeine Taste gucken, damit du irgendwie einen Kilometer noch vorausgucken konntest, damit du sehen konntest, genau, ob irgendwelche Straßensperren oder so waren.
Da hat das Spiel pausiert erstmal so einen Moment.
Und dann
macht es eine Fahrt. Ja, ich erinnere mich. Das war damals ziemlich cool. Hatte so einen coolen Effekt so irgendwie. Das war schon irgendwie ganz nice.
Ich meine, definitiv. War sinnlos, aber war ganz cool.
Ja. Bevor du mit den Need for Speed Hot Pursuit Teils fortsetzt, will ich doch noch mal wissen, welche nun deine Top 5 Need for Speed Spiele sind.
Ich habe schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Von daher habe ich mal kurz reingeguckt. Ich will sie jetzt nicht, ich gucke trotzdem noch mal gerade sicherheitshalber rein, damit ich nichts Falsches sage. Also ich will sie jetzt nicht genau rankieren, auch wenn ich sagen würde, eventuell war Hot Pursuit 2 sogar mein Lieblings-Need for Speed. Überhaupt. Ich muss kurz eingeben, einen Moment.
Ja, ich habe gehofft, dass die eigentlich den irgendwie remastern.
Naja, dann wäre es ja Hot Pursuit 2 remastert. Was, ja, was vermutlich auch noch verwirrend gewesen wäre, weil ich meine, man kann es jetzt nicht mehr verwirrend machen. was ich sagen muss, bevor ich jetzt mit meiner Top 5 komme, ich habe es auch tatsächlich mit dem Original Hot Pursuit verglichen in der Woche. Das hatte ich aufgefunden, die PS1-Version, und weil auch viele gesagt haben, Hot Pursuit, das Original, das wäre besser, aber dem ist nicht so. Auch wenn man natürlich sagen muss, Hot Pursuit 1 ist natürlich wesentlich älter. Aber ich würde trotzdem behaupten, Hot Pursuit, das Neuere ist das bessere Spiel. Aber ja, meine spannende Top-5-Liste wäre dann, glaube ich, muss ich mal gerade gucken. Also das Original, The Need for Speed, wäre dabei.
Oh echt? Also, so gut war das doch gar nicht. Also.
Vielleicht, aber ich habe es sehr gemocht und ich mag die selbst im Vergleich zu dem anderen unikale Atmosphäre. Also es war irgendwie ein cooles Spiel, einfach so.
War halt ganz anders. Ne? Also ich erinnere mich auch noch, dass für mich damals, als ich das erste Need for Speed gespielt habe, das für mich das einzigartige neue Feature war, dass die Rücklichter geleuchtet haben. Das kannte ich vorher noch nicht. Dass das die Autos wirkten so echt.
War das schon in dem Teil, wo man den Spiegel hatte, wo man nach hinten gucken konnte?
Oder in welchem ja, es gab einen Rückspiegel.
Kann sein,
zumindest, ja. Es gab eine Cockpit-Sicht. Die Cockpit-Sicht war zwar, also das Cockpit war zwar 2D, aber es hatte einen Rückspiegel.
Und es waren, glaube ich, nur A-B-Strecken, ne? Ich glaube, keine Rundkurse.
Es gab zwei Rundkurse. Meisten waren tatsächlich A-B-Strecken und dann tatsächlich in, ich glaube, immer drei Etappen.
Ja, irgendwie sowas.
Ich könnte, glaube ich, nicht mal 5 Spiele
nennen. Ach, das ist gar nicht so schwer, die haben alle denselben Namen. Es gibt 2 Hot Pursuits, es gibt 3 Hot Pursuits, es gibt 2 Most Wanted, es gibt 2 Undergrounds.
Pro Street? Nee, oder ich.
Wie Pro Street gab's, ja.
Brennender Asphalt.
Brennender Asphalt gab's, ja.
Porsche
gab's, ja.
Stimmt, Porsche war... Ah, okay, dann könnte ich zumindest 3-4 Stück nennen, die mir gefallen haben.
Dann gibt es halt den Need for Speed, was das Original war, und Need for Speed, was 2015 rauskam.
Mit 3 E's und 2 E's.
Ja.
Nein. Auch mit keinen umgedrehten E, die irgendwie dann eine 3 sind oder so, nein. Aber egal, meine Top 5. Also Need for Speed ist dabei. Hm? Also The Need for Speed von 1994. Ja. Wie ich schon gesagt habe, Hot Pursuit 2 ist dabei, von 2002. Hm. Hot Pursuit von 2010 und ich schätze dann auch, dass Remastered ist dabei. Also Spoiler, der Remaster ist okay.
Also alle drei Need for Speed, Hot Pursuit Teile sind in der Top 10, Top 5.
Ja.
Da hast ja schon 3 Plätze belegt. Okay, und der erste...
Ich würde tatsächlich sagen, Need for Speed 3 Hot Pursuit ist nicht dabei. Aber Hot Pursuit 2 und Hot Pursuit das Neue sind dabei.
Okay, gut.
Dann Underground 1 fand ich gut. Mhm. Ich finde, die Underground-Spiele sind arg überbewertet, aber es ändert trotzdem nichts daran, dass Underground gut war. Und beim 5. bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Da müsste ich das tatsächlich nochmal ausprobieren, was ich mangels Besitz dieser Spiele heutzutage nicht mehr tun könnte. Entweder Underground 2 oder das erste Most Wanted. Okay. Viele Leute sagen sehr Positives über das Original Most Wanted. Ich erinnere mich hauptsächlich daran, dass es doofe FMVs gab, die aber lustig waren und dass das Spiel sehr orange war. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass das Spiel ganz gut war. War damals ein Cross-Plattform-Titel und einer der Xbox 360-Launch-Titel.
Irgendwie nach Underground mochte ich das Teil nicht. Also, weiß ich nicht. War so komisch.
Ich finde, Underground 2 ist extrem überbewertet, aber es ist trotzdem ziemlich gut.
Ich hätte zum Beispiel bei mir, also Hot Pursuit 2 auf jeden Fall von 2002, 2003, ne? Underground-Teile, die zwei. Porsche wahrscheinlich, Need for Speed Porsche, weil ich da gut
erinnere. Der war gut.
Und bei den 5. Teil kann ich gar nicht benennen. Also ich habe jetzt die neuen Teile gar nicht mehr gezockt. Most Wanted, das neue auf dem Smartphone und PS Vita war schrecklich. Auf dem PC weiß ich nicht. PC habe ich das probiert, nach 2 Stunden habe ich das deinstalliert wieder. Das fand ich wieder nicht so. Also ich hatte keinen
Speed, das war dann ja auch von Criterion, das war dann ja ein bisschen wie die Need for Speed Version von Burnout Paradise.
Ja, das fand ich irgendwie hat es mich nicht gepackt, überhaupt nicht, ich weiß nicht. Muss vielleicht einen anderen Teil probieren. Ja. Ich habe schreckliche Erinnerungen an die Steuerung am Smartphone auf jeden Fall.
Ja, okay. Das liegt aber auch, glaube ich, mit ein bisschen am Smartphone.
Ja. Also die haben aus irgendeinem Grund da nur die Steuerung via Tilt, also via diesen Sensoren gepackt. Man stell mal vor, wenn man in der Band fährt und das versucht zu spielen, dann die ganze Zeit Smartphone hin und her drehen muss.
Ah, ja. Am besten so rüberlehnen, damit du immer quasi deinem Sitznachbarn in den Schoß fällst.
Und das war, also die Steuerung war an sich nicht sehr präzise oder sehr. Also mit sehr großem Lag-Input irgendwie. Und das, naja.
Oh, das ist mies.
War nicht gut.
So, ich schätze, jetzt muss Marco auch seine Top 5 raushauen. Ja, er ist ja auch sehr bewandert mit Need for Speed Heat.
Ich hatte den Top 4. Also.
Speed Heat geht jedenfalls nicht in diese Liste rein. Naja gut, ich muss auf jeden Fall Need for Speed 2 mit reinnehmen, weil das so der erste Titel, wo ich so richtig reingekommen bin. Unwahrscheinlich, weil ich da meine erste 3D-Grafikkarte dann drin hatte und dann konnte man das, dieser Need for Speed 2 Special Edition, konnte man das in hübscher spielen. Deswegen Need for Speed 2 kommt definitiv rein. Das Original Hot Pursuit natürlich. Dann noch das 2010er Hot Pursuit. Need for Speed Porsche auch, definitiv, weil das war super spielbar, fand ich. Ich meine, es war ein bisschen langweilig, weil es alles Porsche war, aber die Spielbarkeit war halt super. Und tatsächlich auch Need for Speed 4, brennender Asphalt, weil das habe ich wahnsinnig lange gespielt. Die Strecken waren halt sehr cool.
Das kenne ich gar nicht.
Aber das fand ich tatsächlich super. Also, obwohl der Titel brennend, ich weiß gar nicht, wie der Originaltitel war. Also hier in Deutschland hieß es brennender Asphalt. aber das klang furchtbar. Ich glaube, heutzutage.
Originaltitel ist High Stakes.
High Stakes, genau, richtig. Ich glaube, heutzutage würde man sich mal machen, so den Titel, einen deutschen Titel nochmal zu nehmen dafür.
Ich denke nicht.
Ja, klingt auch irgendwie ein bisschen blöd, also brennender Asphalt. Aber egal, das sind so, wäre dann halt so meine Top 5. Und wenn du sagst, dass jetzt hier das neue ist jetzt gut, dann hätte ich mir das auch zulegen müssen.
Hört sich wie so ein Rammstein-Song an. Brennender Asphalt.
Benzin. Ich brenne!
Hot Pursuit Remastered ist dasselbe Spiel wie das Original. Also, ganz interessant ist, ich habe mir dann auch Videos angeguckt, quasi die Original-PC-Version verglichen mit Remastered, und theoretisch gibt es optische Unterschiede, aber praktisch, ja, nee. Also wer jetzt nicht unbedingt auf diese, also wer jetzt das auf PC daran interessiert ist und nicht unbedingt auf die ganzen Autolog- und Speedwall-Features abfährt oder hofft, das wieder anzuschmeißen, der kann auch einfach Hot Pursuit spielen, meiner Meinung nach. Also zumindest die Grafikvergleiche, die ich gesehen habe, es kann, glaube ich, sein, also es gibt ein paar Änderungen bei dem Beleuchtungsmodell, wo ich aber jetzt nicht unbedingt sagen würde, das eine ist dramatisch besser als das andere. Und es kann sein, dass das Neuere ein paar mehr Objekte neben der Strecke hat oder ein bisschen höher aufgelöst. Aber das ist mir jetzt zumindest beim Videogucken nicht aufgefallen, und ich glaube, beim Spielen würde es noch sehr viel weniger auffallen.
Da mal kurz eine Frage, sind das, ich weiß nicht, das sind ja 2010er, sind das Sprite-Objekte oder sind das richtige 3D-Objekte? Ich weiß gar nicht mehr, wie das zu der Zeit damals war. Das
sind hauptsächlich richtige 3D-Objekte. Ich wüsste jetzt nicht, ob da quasi die Bäume, also ob das Baumwachstum irgendwelche Sprites sind, aber nee. Ich meine, 2010 ist lange her, aber nicht so lange her.
Ja, in der Corona-Zeit kann ich echt schlecht Zeiten abschätzen. Das ist bei mir wie, keine Ahnung.
Ja, das ist fair. Also nee, also man merkt schon ein bisschen vom Look her und auch von der Präsentation, was ich interessant finde, dass es ein Spiel von 2010 ist. Also du würdest es jetzt nicht mit einem top aktuellen Rennspiel verwechseln, aber es sieht immer noch vollkommen in Ordnung aus in allen Aspekten, und wenn man jetzt bei den Konsolen vergleicht, ist Remastered natürlich wesentlich schärfer. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, also auf den Pro-Konsolen sozusagen, also auf der PS4 Pro und auf der Xbox Series X, wo ich es spiele, auf der Xbox One X, wo ich es gespielt habe, gibt's zwei Modi, wie das halt so üblich ist. Das eine Performance und das eine hohe Grafik. Und der Performance-Modus ist der einzige mit 60 FPS und der geht tatsächlich bis 1080 runter. Was ich ein bisschen überraschend fand. Ich habe gedacht, zumindest bei der Xbox One X könnte man da ein bisschen mehr rausholen. Aber fand ich jetzt auch nicht so störend. Also jetzt halt im Vergleich. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe gar nicht verglichen, weil warum würde ich nicht ein Rennspiel in 60 FPS spielen? Mhm. Ich glaube, ja, das Original war damals auf Konsolen nur in 30 FPS, aber das war so eine Need for Speed-Marotte. Damit musste man, glaube ich, als Konsolenspieler die meiste Zeit leben.
Ja, die meisten Sachen. Ich glaube auch, dass das Original davor, also ich glaube, für die PlayStation 2 war das Hot Pursuit Remake oder was auch immer das war, das erste war. Das lief, glaube ich, auch mit 30 FPS. Aber spielbar.
Dann ist, also wie gesagt, für Konsolen ist natürlich schon dann wesentlich höhere Auflösung und dann 60 FPS, also das macht schon einiges her. Aber es hat sich halt ansonsten wirklich nichts geändert, würde ich sagen. DLCs sind dabei, auch wenn ich mich nicht erinnern kann, was für DLCs es da gab. Und das wurde auch, glaube ich, nirgendwo weiter ausgeführt. Ich schätze ein paar mehr Events und ein paar mehr Autos. Und ja, also an und für sich ist es quasi minimalste Mühe, was das Remaster angeht. Ein Fotomodus ist noch dabei, weil jedes Spiel sollte einen Fotomodus haben.
Ja gut, hier bei Ghost of Tsushima habe ich den Fotomodus echt gefressen. Das, da hat sich das wirklich rentiert für mich, aber ansonsten bei anderen Spielen.
Ja, ich mag Fotomodi, aber ehrlich gesagt, der Fotomodus von jetzt dem Hot Pursuit Remastered ist auch quasi jetzt nicht so ausgeprägt und wie gesagt, das Spiel sieht zwar okay aus, aber jetzt nicht so toll, dass ich da jetzt unbedingt tolle Fotos machen müsste. Außer wenn ich vielleicht zufällig Pause drücke, wenn etwas sehr Seltsames passiert. Ja, das ist dann irgendwie ein bisschen niedergeschlagen zu dem Remaster, aber wie gesagt, trotzdem Hot Pursuit eines der besten Need for Speed Spiele meiner Meinung nach. Es ist in seiner altmodischen Art meiner Meinung nach ein bisschen erfrischend. Man muss keine Autos kaufen.
Ja,
schaltet
ja.
Sie frei.
Und das nicht für Lootboxen, oder?
Nee, Lootboxen und so gibt es sowieso nicht. Wie gesagt, DLC gibt es keinen. Es gibt halt den Online-Modus. Ich weiß nicht, ob man da drum herum kommt. Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ansonsten halt auch in diesem Sinne angenehm altmodisch und halt die Events, die ersten paar ein bisschen so, naja, aber dann quasi, wenn dann alles zusammenkommt, also wenn du Events hast, wo dann Polizei ist und wo du dann auch ein paar in Anführungsstrichen Power-Ups hast, wie hier zum Beispiel Spikes und sowas und irgendwie EMP, da macht es dann sehr Spaß und natürlich dann auch, wenn du dann entsprechend auch die Autos freigeschaltet hast. Das Einzige, was mich ein bisschen negativ überrascht hat, was ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung hatte, was schätze ich diesem ganzen Autolog geschuldet ist, dass es halt sehr, sehr viele Time-Trial-Events gibt. Time-Trial? Also halt sehr viele, wo man dann quasi alleine fährt und dann quasi innerhalb von so und so viel die Strecke beendet in der und der Zeit. Davon gibt es meiner Meinung nach viel zu viele. Aber ist jetzt auch nicht so, dass die gar keinen Spaß machen. Ist halt nur, ich rempel mich lieber mit der Polizei und anderen Rennern rum.
Ja, genau.
Oder bin hin und wieder die Polizei, wenn es dann sein muss. Das ist ja quasi der andere Part. Man spielt ja quasi parallel, wenn man will, als Cop oder als Racer. Was ganz interessant ist, ist dann irgendwie eine Parallelwelt, statt dass die amerikanische Polizei viel zu viel Geld irgendwie in Militärequipment oder so steckt, kaufen sie einfach irgendwie die teuersten Luxusautos, die es gibt, um irgendwelche Raser abzudrängen.
Ja, das ist... wie sieht's mit der Abwechslung aus? Also die Strecken, das ist ja meistens mein Manko bei diesen zusammenhängenden Strecken. Gibt's da Abwechslung?
Ja, das ist halt auch die Sache. Also es gibt halt so quasi diese typischen 4 oder 5 Gegenden. Es gibt, glaube ich, bei Need for Speed untypisch, aber da keine Stadt. Stadtstrecken oder so, aber ja, es ist auch in dem Sinne, ist es nicht so wirklich Open World, weil es sind halt, du spielst halt quasi auf diesem Landstrich, der gleichzeitig Küste hat, Wüste, Berge und ein bisschen Waldland. Und von daher hast du da dann entsprechend Strecken. Du hast dann halt auch teilweise ein bisschen komische Übergänge zwischen den Strecken, aber ich denke, da ist es von der Abwechslung okay, wenn jetzt auch nicht wenn jetzt quasi jetzt auch nicht brillant spektakulär, was dann halt, glaube ich, ein bisschen den Landstraßen zugeordnet ist. Also ich meine, meiner Meinung nach sind es schon gute Strecken, aber es ist jetzt nicht sowas wie irgendwie Ridge Racer oder irgendwelche alten Sega-Spiele, wo tonnenweise Sachen drumherum passieren.
Ja, das vermisse ich.
Ja, aber es passiert ein bisschen was drumherum. Also es ist jetzt auch nicht ganz so dröge, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass man durch ein Aquarium fährt oder so. Also das...
ja.
Solche Sachen gibt es nicht.
Ja, und die Autos explodieren wahrscheinlich auch nicht.
Nein, aber sie gehen überraschend viel kaputt dafür, dass es lizenzierte Autos sind. Also man kann sie schon arg schrotten.
Na, das
ist zumindest für lizenzierte Autos. Und ja, ich denke, es ist in dem Sinne tatsächlich Burnout nicht unähnlich. Das Einzige, was halt schade ist, ist nicht ganz so viel Gerempel und hin und her Gesprenge und Gekämpfe wie bei einem Burnout 3 oder so.
Mhm.
Selbst wenn man als Polizist spielt, der die dann alle abdrängt. Was ich dann lustig finde, ich glaube, den ersten, den ich dann irgendwie als Polizisten abgedrängt hat, da hat dann irgendwie irgendeine Funkstimme, vermutlich meine Stimme, irgendwie aus dem Off gesagt, diesmal kommst du mit einer Warnung davon. Und das war dann irgendwie ein offenes Coupé, was sich dann mehrmals überschlagen hat und dann in ihre Richtung Klippe geschlittert ist, so von wegen, oh, okay.
Das ist deine Warnung.
Ja, ja.
Okay.
Aber ja, die Autos fliegen schon ganz schön rum, teilweise dann auch halt in ganz lustigen Sachen, wenn sie dann halt irgendwie in der Geometrie stecken bleiben, was dann halt hin und wieder passieren kann. Was ein bisschen dem Unvorhersehbaren geschuldet ist.
Ja.
Einmal ist mir ein Auto entkommen, in dem es über mich gesprungen ist, nachdem ich so eine Leitplanke gedrängt habe.
Okay.
So ein Saukerl.
Ja.
Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Spiel buggy oder so ist. Das sind quasi so die normalen Sachen, die man halt erwartet bei einem Spiel, wo irgendwie viel gerempelt wird, dass da hin und wieder die Physik mal sich kurzfristig verabschiedet.
Ja, das ist doch cool.
Ja, ja, ja. Nee, also ich kann's definitiv empfehlen, außer man hat es schon für den PC, dann hat man das Spiel im Prinzip schon.
Okay.
Und es ist jetzt nicht super lobenswert, dass sich halt EA da quasi nicht so wirklich Mühe gegeben hat mit dem Remaster, aber ja, keine Ahnung. Kostet 40 Euro, glaube ich, normalerweise. Wenn man bei irgendeinem EA-Programm ist, ein bisschen weniger. Also bei EA Access oder so. Meiner Meinung nach hätte es auch 30 kosten können, aber ey. Es ist weniger als ein Vollpreistitel. Es ist jetzt angesichts dessen, wie wenig dran gemacht wurde, nicht den Vollpreis wert. Aber wenn man nach einem guten klassischen Arcade-Rennspiel, wo man einfach nur rumrempelt und sich nicht irgendwie um Tuning oder Sachen kaufen aufregen muss, kümmern muss, dann kann ich es definitiv empfehlen.
Okay.
Okay. Das andere Spiel ist Dirt 5, wie ich jetzt schon mehrmals angekündigt habe. Mhm. Ich kann ja dann mal auch fragen, wie steht ihr zu der Dirt-Serie, beziehungsweise eventuell auch zu der vorherigen Colin McRae Rally-Serie?
Magisch, muss ich sagen. Also an sich. Also Dirt an sich ist die mehr arcadige Variante, soweit ich mich erinnern kann. Ne?
Ja. Ist. Da ist es ein bisschen schwieriger, aber ja, generell schon.
Ja, also ich mag die beiden Serien. Also ich habe tatsächlich sehr, was heißt sehr viel, also viel über Jahre gesehen, so zwischendurch so dieses eher primär das gespielt dann. Oder Grid Racing, wie heißt das? Grid, der erste?
Ja, Grid ist quasi Dirt auf der Straße.
Genau.
Sozusagen.
Also Greed hat mir sehr gut gefallen und die ganzen Dirt-Geschichten von Colin McRae und Rallys gefallen mir.
Ja, ich muss gestehen, ich habe noch nie einen Dirt-Teil gespielt. Colin McRae habe ich früher mal einen Titel gespielt, aber keine Ahnung, das ist ewig her. Und ja, das war mir dann ein bisschen zu eintönig vom Fahren her. Wäre mir wahrscheinlich heute immer noch zu eintönig, weil ich ja eher so ein bisschen Action links und rechts brauche. Da bin ich mal gespannt, was du dann zu Dirt 5 zu sagen hast.
Ja, dann wird es durchaus ganz interessant. Also ich muss persönlich sagen, ich war ein Fan von den Colin McRae-Spielen, zumindest den auf PlayStation 1. Ich glaube, es gab ein oder zwei Titel auf PlayStation 2, die habe ich nicht gespielt. Und dann war ja zumindest das erste Dirt in gewisser Weise so eine Art Semi-Nachfolger davon. Ich weiß nicht, ob sie das schon... Obwohl, nein, das erste Spiel hieß Colin McRae Dirt, glaube ich, offiziell. Dann haben sie halt Colin McRae rausgenommen, weil die Person gestorben ist.
Mhm.
Naja. Ja, das erste Dirt fand ich, war im Prinzip dann eine gute Fortsetzung von dem, was ich quasi bei Colin McRae mochte und halt ein bisschen andere Offroad-Sachen dazu. Den zweiten Teil habe ich nicht so viel gespielt, der ist dann halt mehr in so eine buntische Arcade-Richtung gegangen, was auch, glaube ich, ziemlich gut war, aber ich hatte es nicht so viel gespielt. 3 und 4 fand ich ein wenig seltsam, weil zu dem Zeitpunkt war halt auch Dirt Rally raus, quasi jetzt die Hardcore-Rally-Simulations-Ableger, die auch sehr gut sind in das, was sie machen. Aber halt Dirt 3 und insbesondere Dirt 4 waren irgendwie sehr dazwischen, weil sie nicht so richtig wussten, was sie machen wollten. Insbesondere Dirt 4, weil es war dann so, wir haben professionellen Rallye-Kram, aber wir haben auch ein bisschen Arcade-Kram, aber wir haben auch den Rallye-Kram. Und irgendwie hat das dann beides nicht so richtig hingehauen. Und das Positive, was zu sagen ist bei Dirt 5, ist, dass sie im Prinzip gesagt haben, klassische Rallyes sind für Dirt Rally, haben sie jetzt komplett weggeschmissen. Also es gibt jetzt quasi nur noch irgendwelche Offroad-Cross-Sachen. Im Prinzip gar nichts mehr, wo man alleine über Etappen fährt, bis auf eine Geschichte, die aber dann auch wieder sehr anders ist. Sind es halt hauptsächlich quasi auf Rundstrecken halt diverse Offroad-Sachen mit auch sehr ausgefallenen Karren und auch alles halt sehr buntisch in so typischer, wie man es jetzt auch von Forza Horizon kennt, Festival-Atmosphäre, also mit sehr vielen Lichtern und Feuerwerk und buntisch und allgemein sehr bunt und auch einer recht ausgefallenen Fahrzeugriege, weil du hast dann tatsächlich auch sehr viele Sportwagen, die dann quasi Rallye-Versionen haben, wo ich mir nicht immer hundertprozentig sicher bin, ob es die wirklich gibt. Überraschend viele Rallye-Versionen von Porsches, wo ich weiß, dass es einige gibt, aber bei anderen bin ich nicht ganz so sicher. Es gibt irgendwie einen sehr seltsamen Audi-Konzept-Offroader, der quasi so eine Art Glasschüssel ist, in der man sitzt, wo irgendwie vier Räder dran sind.
Okay.
Und halt teilweise dann halt auch irgendwelche riesigen Pickup-Trucks oder halt sehr, sehr spezielle Offroad-Buggies und ein Auto, was ich wirklich, wirklich hasse. Das sind so Sprintautos. Ich glaube, die gab es auch schon mal bei Dirt. Die heißen quasi Sprintautos und das sind quasi so kleine Buggies, die dafür gebaut sind, dass sie halt in ovalen Strecken auf ideale Weise nach links fahren können. Das sind halt irgendwie diese kleinen Autochens mit irgendwie riesigen Spoilern drauf, die dann irgendwie mehr aussehen wie Schublader. Und alle vier Reifen haben unterschiedliche Größen und es gibt kein Gangschaltungsgetriebe. Und sie sind fürchterlich, fürchterlich zu fahren und das ist das, was ich bei Dirt 5 definitiv am meisten hasse, aber bisher muss ich sie nur einmal fahren, von daher war das zu verkraften. Das sind fürchterliche Autos, aber halt sonst, keine Ahnung, halt die Riege von irgendwelchen Offroadern teilweise mehr ausgefallen, teilweise nicht. Und halt dann auch die Strecken ein bisschen, ich sag mal, arcade-lastiger, ausgefallener im Sinne von, man hat dann halt manchmal irgendwelche größeren Sprünge über die Strecke oder über irgendwelche kaputten Brücken oder sowas. Also da haben sie sich ziemlich weit in die Arcade-Richtung gegeben, was ich sehr gut finde. Was ein bisschen seltsam ist, das Spiel hat so ein bisschen Story-Modus.
Echt?
Okay. Ja, du hast quasi zwei anscheinend echte Podcaster, also die machen wohl wirklich irgendeinen Podcast, die im Prinzip so ein bisschen Rennkarriere kommentieren. Und Nolan, verdammt, mir fehlt immer der andere Name nicht ein. Nolan North und der andere Typ sind dabei. Nolan North und mir fällt immer ein anderer, Troy Baker. Nolan North und Troy Baker sind dabei und sprechen irgendwie rivalisierende Offroad-Rennlegenden in dieser fiktiven Dirt-Liga. Und das ist alles doof und sinnlos. Normalerweise kann ich mich daran anfreunden, wenn irgendwelche Spiele kreativ versuchen, irgendwie einen Story-Modus zu machen. Das hatten wir auch zuletzt mit Fußballspielen. Aber da ist es halt nur irgendwelche Kommentare am Rande und keine Ahnung. Nolanoff habe ich noch gar nicht gehört, was ich ein bisschen seltsam finde. Also, sie reden immer nur über seinen Charakter. Irgendwie Troy Baker spielt AJ, deinen Mentor. Den ich jetzt aber auch nicht irgendwie wahnsinnig sympathisch oder interessant finde. Und du hast halt zwischendurch diese Podcast-Leute, die dann halt auch irgendwie Quatsch reden.
Gamondo-Cast?
Ja, so in etwa, aber halt mit weniger richtigem Inhalt.
Okay.
Das finde ich sehr seltsam, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du irgendwelche Cutscenes hast oder so, mit denen du aufgehalten wirst. Das läuft dann halt nur hin und wieder so nebenbei und da gibt es dann halt quasi so ein bisschen nebenbei diese Nebenstory mit diesen rivalisierenden beiden Leuten, gegen die ich beide wahrscheinlich eventuell dann mal irgendwie in einem Duell fahren werde.
Irgendwie komisch finde ich, dass die da in ein Dirt-Spiel, also allgemein von Colin McRae ehemals, irgendeine Story versuchen reinzubringen. Aber okay.
Ja, ich meine, gut, Codemasters hat tatsächlich in der Vergangenheit es hin und wieder versucht. Ich kann mich daran erinnern, Toka Race Driver, beziehungsweise hierzulande DTM Race Driver, hatte sogar einen richtigen Story-Modus, den ich sogar ganz okay fand. Wo du dann quasi einen Charakter gespielt hast, der dann quasi eine Rennkarriere hatte in einem quasi Underdog-Rennstall und es diverse Charaktere gab. Und es war jetzt nichts Besonderes, aber ich fand es ganz nett.
Ich kann sagen, von Need for Speed Heat ist es keine so gute Geschichte.
Ja, dafür hatte bei Need for Speed unter anderem bei Most Wanted, wie hieß der Typ nochmal? Ah, habe ich vergessen. Aber keine Ahnung, die Need for Speed Stories mag ich, die dann auch irgendwie echte Leute vor die Kamera zerren.
Ja.
Die dann irgendwie in Autos voll Greenscreen sitzen. Und dir sagen, was du machen musst, damit du ein echter Racer bist oder ein echter Undercover-Cop oder oder dass sie dich nicht mögen, was auch immer.
Nein.
Ich find's unterhaltsam und keine Ahnung, bei Dirt ist es halt irgendwie so nebenbei gemacht und man kann es überspringen, aber ich find's ein bisschen nutzlos, weil ich es jetzt auch nicht irgendwie interessant finde. Was mir aber dafür wiederum sehr gefällt bei Dirt, ist, alle Strecken haben dynamische Tageszeiten und dynamisches Wetter. Wo dann auch insbesondere in den Karriere-Events sehr viel mitgespielt wird. Also du hast auch das teilweise mit sehr viel Zeitraffern und die Wettersituationen können teilweise sehr extrem werden und das ist halt wirklich cool. Also es gibt zum Beispiel eine frühe Strecke, wo es dann quasi während dem Rennen anfängt zu schneien. Und tatsächlich in der letzten Runde hast du dann quasi die komplette Strecke, die vorher dann quasi Matsch war, ist dann schneebedeckt.
Wirkt sich das auf die Fahrphysik oder Fahrweise aus?
Nicht so viel. Also es ist halt auch vom Fahren her sehr arcadisch, auch wenn man da noch ein bisschen umstellen kann. Also man kann sich ein bisschen die Sache zurechtstellen mit, keine Ahnung, ABS und so und Sachen und Hilfssachen, die man halt dazu oder abschalten kann, je nachdem, wie man will. Aber es ist jetzt auch da nicht wirklich auf Realismus getrimmt. Es ist halt trotzdem einfach vom Visuellen sehr cool und gut, teilweise ab und zu hast du mal Schrecken, insbesondere wenn du dann irgendwie so einen harten Schneesturm oder so einen richtig fetten normalen Sturm hast oder quasi Sachen in Nacht übergehen, dass das dann natürlich dann schon ein bisschen sich auf die eigene Fahrweise ausdrückt, wegen der Sichtbarkeit und so. Ja, es ist halt hauptsächlich für Flair da, aber ich finde es halt auch ziemlich cool. Es gibt ein paar Strecken, wo man auf Eis fährt, wo ich auch nicht unbedingt weiß. Ich weiß, es gibt Rennen, die auf irgendwie gefrorenen Seen und sowas stattfinden, aber ich glaube, die eine Strecke ist in New York, das halte ich, glaube ich, für unwahrscheinlich, dass wir da irgendwelche Rennen fahren oder dass da jemals irgendwie, keine Ahnung, die Seen so die Flüsse so zugefroren werden, dass das irgendwie sicher wäre, darauf rumzufahren. Insbesondere, wenn sie dann irgendwie im Hintergrund die ganze Zeit mit Feuerwerk rumballern und so.
Naja. Wie sind denn die Strecken im Allgemeinen? Sind die groß unterschiedlich oder sind die alle, keine Ahnung, Schneematsch?
Ich würde sagen, sie sind schon recht unterschiedlich. Ich meine, wie gesagt, so vom Fahrverhalten ist es jetzt halt nicht so dramatisch unterschiedlich. Also es gibt natürlich schon Unterschiede, wenn man mal auf Asphalt fährt, im Gegensatz zu halt den üblichen Matsch- und Staubstrecken und so. Und natürlich dann auch nochmal anders, wenn man auf Eis fährt, aber es ist, wie gesagt, es ist immer noch sehr auf Arcade getrimmt. Es ist jetzt nicht so, dass man es irgendwie komplett neu lernen muss oder dass es dann ganz so dramatisch ist, dass wie es normalerweise wäre, schätze ich, wenn man auf Eis rumfährt.
Ja, gut, okay.
Aber ja, es gibt, glaube ich, 5 oder 6 Länder, wo es dann diverse Strecken gibt. Und ja, manche Strecken sind sehr basisch, manche Strecken haben tatsächlich ein paar coole Touches. Und dann gibt es halt diese unterschiedlichen Wettersituationen, die dann nochmal so ein bisschen gefühlte Abwechslung rausholen. Ich glaube sogar, wenn man einzelne Events macht, ich glaube, Schnee gibt es sogar bei allen Strecken, das heißt sogar in Brasilien oder so könntest du es schneien lassen, was, glaube ich, auch nicht realistisch wäre, aber es ist cool, von daher habe ich nichts dagegen, wenn man das macht.
Das Fahrerfeld, gibt es überhaupt ein Fahrerfeld oder ist das so
Rallye? Ja, also das ist quasi diese Einzel-Rallye-Events haben sie quasi komplett weggeschmissen. Die gibt es quasi gar nicht mehr in dem Spiel und normalerweise fährst du gegen 12 Fahrer die meiste Zeit. Es gibt ein paar Duelle und dann gibt es noch ein spezielles Event, wo du tatsächlich alleine fährst, das ist Pathfinder heißt das. Und da fährst du dann quasi mit einem Rock Bouncer, was quasi so eine Art Monster Truck Version von so einem normalen kleinen Wüstenbuggy ist. Fährst du dann quasi durch sehr unwegiges Gelände und sehr offenes Gelände, also zumindest im Vergleich sehr offenes Gelände, wo du dir dann auch so ein bisschen den idealen Pfad zuschneiden musst, ich schätze, am ehesten könnte man es mit einem Trials-Spiel vergleichen, aber selbst das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber es ist halt ein bisschen mehr auf Geschicklichkeit dann ausgelegt. Das ist quasi das Einzige, was dann die Ausnahme ist. Der Rest, das ist dann halt tatsächlich quasi Rallycross-Events gegen, 2 bis 12 Fahrer.
Ja. Gut.
Ja. Was ich tatsächlich dann aber schade finde dafür, dass sie jetzt so sehr gesagt haben, okay, wir machen jetzt Arcade-Spiele und so, ist, wenn sie schon so weit gehen, hätten sie meiner Meinung nach auch ein bisschen weitergehen können. Also es ist in guten Momenten erinnert das Spiel ein bisschen an so Sachen wie Sega Rally und dann Motorstorm. Ich wünschte, das würden sie öfter tun. Ich wünschte halt, das Spiel wäre ein bisschen mehr wie ein Motorstorm oder wie ein oder wie die Strecken bei Onrush, auch wenn das theoretisch kein Rennspiel war. Was ich jetzt auch im Speziellen erwähne, weil es tatsächlich ein Großteil des Teams ist, die halt die Motorstorm-Spiele gemacht haben und Onrush.
Oh.
Aber da finde ich Motorstorm und so ist nochmal eine Klasse für sich und das sind halt dann halt so auch so Sachen, die ich vermisse, wenn man dann quasi komplett die Realität wegschmeißt, sozusagen. Und dann irgendwie von Canyon zu Canyon springt oder über dieses riesige Feld und dann diese riesigen Sprünge macht. Ich meine, wie gesagt, es gibt ein paar Sprungschanzen und so, aber das ist dann noch zumindest vergleichsweise konservativ. Ich denke, im Gegensatz zu anderen Spielen, insbesondere heutzutage, ist es schon ausgefallen, aber ich würde mir fast wünschen, dass es noch ein bisschen mehr in die Richtung geht, weil ich meine, das Spiel macht grundsätzlich immer Spaß, aber die meiste Zeit ist halt, ist gut und nicht so, keine Ahnung, ich vermisse halt so ein bisschen diese ältere Zeit, insbesondere so die PS2-Zeiten und so, wo sie dann halt auch die Technik hatten mit so Sachen wie SSX. Da gab es ja auch einen Offroad-Ableger namens Freakstyle. Erinnert sich da jemand dran?
Ach, oh, nee.
Das war quasi die Motocross-Version von SSX, wo es dann auch irgendwelche riesigen Schanzen und sowas gab und man durch Feuerringe springen konnte und so. Ganz so sehr hast du das nicht. Bis auf tatsächlich einen Modus gibt es dann noch, der heißt Playgrounds. Das ist quasi ein Level-Editor, wo du dann unter anderem Gymkhana-Arenen machen kannst. Das war eine Sache, die es in anderen Dirt-Spielen gab, was so ein bisschen, ich sag mal, Tricks mit Autos ist. Also halt Donuts und sowas machen. Oh, aber ja. Du kannst dann halt auch quasi Einzelrennen, Checkpoint-Strecken machen. Und tatsächlich kann man da auch so ein bisschen Trackmania-artige Sachen mit basteln.
Ja, da habe ich so ein Video gesehen. Ich weiß nicht, hattest du das geschickt oder irgendjemand? Ich weiß nicht, das war von so einer Strecke, die sah sehr beeindruckend aus. Also der ist ja schon so halb senkrecht gefahren an der Wand entlang und was war Dirt 5? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, weil...
Ja, naja, ja, also sowas kannst du definitiv bei Dirt 5 machen, beziehungsweise sowas haben schon User gemacht. Es ist halt so ein bisschen nebenher gemacht. Es ist jetzt nicht der Fokus des Ganzen, aber es hat halt so ein bisschen. Es ist nicht ganz Trackmania, aber so ein bisschen nebenbei. Und es ist ein nett zu bedienender Editor. Und wenn ein paar Leute da ein paar gute, interessante Strecken machen, ist das sicherlich lustig.
Mhm. Ja, gut. Warum nicht?
Ja, ja. Was dann aber noch eine Sache war, und das war dann tatsächlich so ein bisschen ein Lehrwert für mich, war. Die technische Seite des Ganzen. Mhm. Ich kann mich auch dunkel daran erinnern, als ich das in der letzten Woche Dirt erwähnt hatte, hattest du ja auch irgendwie Marco nebenbei gesagt, dass das nicht so gut aussieht.
Ja, genau, das hatte ich gesagt. Ich hatte ja ein paar Videos gesehen und weiß ich, es ist jetzt verglichen mit keine Ahnung, anderen Rennspielen der aktuellen Generation, also der PlayStation 4 und Xbox-Serie, Xbox One, ich weiß nicht, es sieht ein bisschen altbacken aus, finde ich.
Ja, ich meine, was halt die Sache bei Dirt 5 war, was halt ein bisschen unglücklich war, ist, dass es, glaube ich, eines der ersten, in Anführungsstrichen, Next-Gen-Spiele war, die jetzt irgendwie quasi in die Öffentlichkeit geraten, wo dann quasi, ich sag mal, ungeschöntes Gameplay-Material rauskam. Das war nicht so ideal. Man muss halt auch fairerweise sagen, ja, es sieht jetzt nicht aus wie ein Forza Horizon oder wie ein Gran Turismo, aber Codemasters hat halt auch nicht das Budget von einem First-Party-Entwickler. Meiner Meinung nach sieht es vom Look her ganz gut aus. Ich denke, wenn man dann irgendwie die PS5 oder die Xbox Series X-Variante davon kauft, sollte man nicht irgendwie erwarten, dass man da jetzt quasi super weggeblasen davon wird. Aber meiner Meinung nach sieht's des Öfteren eigentlich auch sehr hübsch aus und alles. Naja, was das Problem ist, ist die Performance des Spiels. Auch da gibt es tatsächlich wieder einen Modus, wo man zwischen quasi mehr Grafik mit 30 FPS und mehr Performance mit 60 FPS wählen kann. Und vor dem Release war es teilweise wirklich sehr schlimm mit dem Spiel. Normalerweise so Framerate-Drops und sowas, insbesondere wenn du dann das volle Feld hast, bevor sich das dann alles legt und ein bisschen verteilt, das kann ich verkraften. Was richtig schlimm war, war halt dieses Tearing. Also quasi, wenn sich die Bildhälften so verzerren, sodass du quasi so eine Art Risslinie siehst.
Ja, genau.
Das kennt man ja aus diversen Spielen. Und das war richtig übel. Das war selbst bei den Xbox Series X Videos übel. Und quasi vor dem Release war es bei Dirt 5 ziemlich schlimm. Insbesondere bei dem Performance-Modus interessanterweise, sodass ich tatsächlich die meiste Zeit in diesem 30 FPS Qualitätsmodus gespielt habe, wo das immer noch vorkam und die 30 FPS auch nicht stabil gehalten wurden, aber so wesentlich weniger vorkam. Und das war richtig übel und da war ich schon im Prinzip so weit zu sagen, auf quasi aktuellen Konsolen kann man es komplett vergessen. Weil, keine Ahnung, ich fand's sehr störend und dieses Tearing, das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich Project Cars 3 noch nicht viel gespielt habe. Weil da ist es auch richtig schlimm.
Oh.
Und das ist, also wenn die Framerate ein bisschen runtergeht, wenn du das komplette Fahrerfeld vor dir hast, damit kann ich persönlich leben, wenn das dann nicht flüssige 60 FPS sind. Aber halt quasi, wenn du die ganze Zeit diese quasi Bildstörungen hast und die dann auch nicht quasi im oberen Rand oder so von dem Bild sind, sondern halt mitten in der Mitte, dass es dir die ganze Zeit auffällt, finde ich sehr störend. Tatsächlich habe ich es heute nochmal gespielt. Es ist ja am Freitag erschienen. Also wir nehmen jetzt am Sonntag den 8. auf. Es ist am Freitag den 6. dann erschienen. Mit noch einem Patch. Und interessanterweise schon außerhalb des Embargos. Also das ist dann auch vielleicht zu beachten, wenn man irgendwelche Reviews von dem Spiel liest. Und tatsächlich mit diesem letzten Patch hat es sich sehr viel verbessert.
Okay.
Es ist immer noch nicht perfekt, aber zumindest dieses Tearing ist fast komplett weg. Was ich sehr positiv finde. Also du hast immer noch die Framerate, die teilweise runtergeht, die teilweise auch spürbar runtergeht, was nicht gut ist, aber meiner Meinung nach tolerierbar. Und dann auch sehr vorübergehend. Aber dieses Tearing hast du zum Glück weg und es läuft trotz allem wesentlich flüssiger als auch zuvor. Auch wenn man sagen muss, es fühlt sich trotzdem so ein bisschen an, als würde an der Obergrenze von den aktuellen Konsolen gekratzt. Also ich spiele, ja, hatte ich ja glaube ich gerade schon gesagt, auf der Xbox One X, die im Moment mächtigste Konsole wo gibt, bis dann jetzt die nächsten rauskommen. Und selbst da ist es halt quasi, wenn man auf den 60 FPS-Modus schaltet, es ist dann zwar die meiste Zeit 60 FPS, aber du siehst dann halt auch quasi in relativ naher Distanz, nicht unbedingt Pop-In, aber halt von Schatten und so und von LOD-Sachen, die sich dann halt sehr offensichtlich eher verzögert aufbauen, beziehungsweise ja, sehr viel später, als es ideal wäre, sodass du quasi schon auffällig siehst, welche an welchen Ecken gespart werden musste, damit diese 60 FPS erreicht werden. Und diese 60 FPS werden dann trotzdem nicht die ganze Zeit erreicht.
Ja, darf ich da kurz sagen? Ich habe hier gerade ein Video laufen. Das erklärt wahrscheinlich, dass das wahrscheinlich aufgenommen worden ist mit diesem Modus, weil da fehlt dem Auto der Schatten. Das ist offensichtlich ein Testvideo. Ich habe jetzt keinen Ton an, deswegen weiß ich nicht, was Sie dazu sagen. Technisch sieht es tatsächlich gut aus. Also so, also vom die Modell-Dinger, also kann mit Need for Speed Heat durchaus mithalten. Aber ohne Schatten sieht das irgendwie aus, so komisch. Jetzt ist er wieder da. Komisch. Ist irre.
Das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Was aber noch zu erwähnen ist, quasi bei den PS5 und den Xbox Series X Versionen, wo ich ganz gespannt bin, da gibt es tatsächlich auch einen 120 FPS Modus.
Mhm.
Den konnte ich jetzt mangels Konsole nicht ausprobieren und ich werde ihn nicht hundertprozentig ausprobieren können, weil mein Fernseher kann zwar 4K und 120 FPS, aber nicht beides gleichzeitig. Auch wenn ich glaube, 4K Auflösungen werden eh nicht erreicht bei dem 120 FPS Modus. Aber da bin ich zumindest mal gespannt. Da hatte ich Videos gesehen, da wird dann halt arg noch an grafischen Optionen zurückgeschaltet. Also da werden dann halt auch diverse Objekte am Streckenrand und so entfernt dafür, damit diese 120 FPS erreicht werden können.
Also 20 FPS ist auch nicht gleich 120 Hertz, nur so als Info. Also wenn du kannst ruhig 120 FPS ausprobieren, du wirst auf jeden Fall weniger Lag-Input und so weiter, theoretisch haben. Die 120.
Ich meine, sie haben es halt 120 FPS Modus auch zwischenzeitlich genannt.
Weil die 120 Hertz am Fernseher, die sagen nichts aus, was die Konsole dann ausliefert oder so, welche Frameraten.
Aber das ist dann halt quasi dann noch ein zusätzlicher Modus bei Dirt 5, den du dann dazu schalten kannst, halt neben diesem 60 FPS und 30 FPS Modus. Hast du halt diesen 120 FPS Modus, den du dazu schalten kannst. Ja, mangels neuer Konsole kann ich es noch nicht testen. Ich hoffe, ich kann es dann nächste Woche testen und bin dann halt allgemein sehr gespannt, wie sich das Spiel so technisch im Allgemeinen hält, auch wenn, wie gesagt, meine Erwartungen sind halt ein bisschen eingeschränkt. Ich erwarte jetzt nicht, dass es mich irgendwie jetzt wahnsinnig umhaut. Dann wiederum, ich habe bisher auch noch kein Spiel mit 120 FPS gespielt. Von daher bin ich in dem Sinne ganz gespannt, ob es dann quasi auch wert ist, auf die höheren Auflösungen zu verzichten. Mal schauen.
Wisst ihr zufällig, ob die Konsolen auch FreeSync haben? Irgendwie?
Die Xbox Series X unterstützt VRR, also Variable Refresh Rates.
Ja.
Das tut tatsächlich jetzt auch schon die Xbox One. Ich weiß nicht, ob nur die X oder auch die S. Das kann ich jetzt nicht sagen. Bei der PlayStation weiß ich es jetzt gerade nicht genau.
Weil die haben ja ähnlichen Chip-Aufbau praktisch von AMD, dann. Also theoretisch müsste das hardware-technisch kein Problem sein. Ich frage mich nur noch, ob das dann der Fernseher, ob es überhaupt Fernseher gibt, die mit FreeSync laufen oder so.
Das gibt schon diverse Fernseher. Hatte ich gesehen, als ich mich zuletzt nach einem umgesehen hatte. Gibt auch einige, die preislich in einem guten Rahmen sind, aber mein Fernseher hat das tatsächlich nicht.
Weil es würde Sinn machen, wenn die Konsole dann so zwischendurch halt, ne, wenn die FPS nicht stabil sind oder so, das bringt einiges, also mit dem FreeSync. Ist ein sehr angenehmes Gefühl, ohne Tearing und dass die Herzzahl praktisch Framerate angepasst wird. Ne?
Mhm. Habe ich auch gehört, konnte ich bisher noch nicht testen. Bei Dirt 5 im Speziellen weiß ich jetzt quasi von den Vorab-Tests, hieß es, dass die 120 FPS auch nicht immer ganz gehalten werden können, aber dass halt quasi der Effekt, wenn die FPS runtergehen, halt nicht so ganz so prominent ist, wie jetzt, wenn es von 60 FPS runtergeht oder so.
Mhm.
Also es ist wohl weniger zu merken. Ich kann es mangels Erfahrung nicht hundertprozentig sagen. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann dann eventuell nächste Woche mehr darüber sagen.
Mhm.
Aber ja, diese Techniksache hat mich halt im Allgemeinen die Lektion gelernt. Ich meine, das ist im Prinzip auch eine Sache, die ich schon vorher wusste, aber es ist halt dann halt immer sehr schwer, weil ich meine, so Vorab-Review-Versionen bekommen wir jetzt auch nicht so oft und ich hatte es halt eine Woche vor Release bekommen, aber es ist halt quasi diese ganzen Sachen mit, ich sag mal, Performance und Stabilität, das sind immer die Sachen, die als letztes gemacht werden bei der Spielentwicklung.
Ja.
Und ich habe auch das Gefühl, ich hatte jetzt auch das Gefühl bei anderen Meldungen und insbesondere bei den ganzen Verschiebungen, die es jetzt zuletzt gab, selbst Spiele, die jetzt rauskommen, haben sicherlich gelitten unter den Umständen dieses Jahres, sage ich mal.
Ja, ja, das stimmt.
Ich glaube, es ist schon sehr beeindruckend, wenn jemand ein gutes Produkt rausbringt dieses Jahr und ist dann auch keinem übel zu nehmen, wenn sie es verschieben müssen, aber
Cyberpunk.
Ja, da ist es ein bisschen, ja, da habe ich ein bisschen andere Meinung, aber ich glaube, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, ein bisschen. Es ist halt so die Sache. Ich glaube, da kam es halt, ich glaube, das war jetzt halt ein gutes Beispiel, woran man halt sehen konnte, dass die Leute halt, auch wenn sie irgendwie ihre Release-Daten einhalten können, trotzdem arg unter Zugzwang stehen. Also ich denke, insbesondere mit den Embargos, wie sie veröffentlicht wurden, denke ich, dass sie jetzt nicht unbedingt darauf vorbereitet waren, die Version in die Öffentlichkeit rauszuhauen, wie ich es als erstes gespielt hatte. Und jetzt mit dem Day-One-Patch ist es halt besser, auch wenn immer noch nicht ideal. Und ich frage mich, ob sich da noch was dran ändert. Ich weiß es nicht genau, aber ich würde mal sagen, ich bin jetzt auch bei allen kommenden Spielen ein bisschen mehr, glaube ich, darauf vorbereitet, dass wenn es irgendwie am Anfang Probleme gibt, dass das jetzt noch einen zusätzlichen Grund hat. Ich meine, gut, Patches und so ist ja leider eh, ja, was heißt leider, hat sein Gutes und sein Negatives, aber ist ja in letzter Zeit eh normal gewesen. Aber ja, es ist halt, ich fand es jetzt halt trotzdem in dem Sinne interessant, weil wenn ich jetzt irgendwie ein Review verfasst hätte, was ich jetzt tatsächlich hauptsächlich nicht gemacht habe, weil ich jetzt halt noch auf die Next Gen, weil ich jetzt dann halt quasi die Xbox Series X Version ausprobieren mag. Aber hätte ich da jetzt irgendwie ein Review geschrieben, sodass es rechtzeitig zu Release rauskommt, hätte ich gesagt, oh, die Technik ist fürchterlich.
Mhm.
Und wie gesagt, heute habe ich es dann halt nochmal gespielt mit dem Day One Patch, wo es sich halt wesentlich besser gespielt hat.
Na ja, gut. Was sagst du jetzt so allgemein, also jetzt mit dem Patch, vielleicht im Vergleich jetzt zu dem Need for Speed Spiel?
Ja, im Vergleich zum Need for Speed Spiel ist tatsächlich interessant und schwierig, weil ja, ich würde trotzdem sagen, Need for Speed gefällt mir ein bisschen mehr, trotz allem. Auch wenn es halt, keine Ahnung, vom Look und so, ist es halt auch so ein bisschen unfair, weil der Look und so ist natürlich wesentlich besser bei Dirt 5. Und ich finde, sie gehen auf jeden Fall in eine gute Richtung, mit den, dass sie es jetzt arcade-lastiger machen und dann quasi sagen, Rallye-Sachen kommen zu Dirt Rally und Arcade-Sachen kommen dahin. Mir macht es grundsätzlich sehr viel Spaß. Mir hat es auch trotz dieser technischen Probleme vorher auch schon Spaß gemacht. Auch wenn es halt immer was Auffälliges war und jetzt, wo sie halt weg sind, ist das nochmal um einiges besser. Das Einzige, was ich mir halt gewünscht hätte, ist, wenn sie schon in diese Richtung gehen, dass sie ein bisschen noch mehr draus machen. Also es ist ein gutes Arcade-Rennspiel, was ich durchaus empfehlen kann. Es ist kein exzellentes oder irgendwie etwas, was jetzt irgendwie wahnsinnig revolutionär ist oder extrem ausgefallen, trotz aller Buntigkeit und so. Das ist quasi das Negative, was ich jetzt dazu sagen würde, aber generell kann ich es trotzdem empfehlen. Wenn man Arcade-Rennspiele mag, dann lohnt es sich definitiv mal reinzugucken.
Also ein Okay von dir.
Ja, wie gesagt, ein Okay bis gut. Ein okay, ich habe ein 2 Minus, keine Ahnung. Mit Notenwertungen tue ich mich immer schwer, aber vielleicht, um es ein bisschen zu relativieren, die negativen Dinge, die ich drüber sage. Ich hatte es ja auch vorhin gesagt, grundsätzlich macht es mir immer Spaß und manchmal sind es fantastische Momente und manchmal ist es halt, ist okay.
Nun gut, das klingt ja eigentlich zuversichtlich. Haben wir ja zwei große Rennspiele heute hier gehabt, das ist ja irre.
Das ja, ja, also allgemein zumindest für mich wieder ein besseres Jahr, was Rennspiele angeht.
Ist ein bisschen Arcadia, ne?
Ja, weil es halt Arcadia war, also die das Inertial Drift hat mir sehr gut gefallen, das Hotspot. Nee, Hotshot Racing, wo was wir beide uns ja im Video angesehen haben.
Ja, ja. Wo dein Wagen
ziemlich cool.
Und wo du dann durch ein Aquarium gefahren bist.
Da ist man durch ein Aquarium gefahren, ja, wie in guter alter Sega-Manier.
Ja,
stimmt. Ja. Es ist nicht ganz dasselbe wie zu seligen Burnout-Zeiten oder wie zu seligen Sega-Arcade-Rennspielzeiten. Mhm. Aber es ist zumindest jetzt wieder auf einem guten Weg und vielleicht kommt jetzt so diese Nische wieder ein bisschen zurück. Ja, EA hatte jetzt auch, ich glaube, die letzten Tage dann jetzt nochmal öffentlich angekündigt, dass nächstes Jahr dann nochmal ein Need for Speed Rennspiel kommen wird. Und ich glaube, es wurde auch vorab gesagt, dass das wieder von Criterion entwickelt wird. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und ich hoffe, dass sie jetzt quasi den Remaster von Hot Pursuit rausgebracht haben. Ist ein bisschen der Indikator, in welche Richtung sie gehen wollen.
Wäre echt nicht verkehrt, das da mal in die Richtung zu gehen. Sega können wir jetzt erstmal nicht so was Neues erwarten. Da hat jetzt hier Sega Sammy hat ja die Arcade-Sparte von Sega ja verkauft.
Ja, auch wenn fairerweise muss man sagen, das ist dann ja wirklich quasi die Angebotssparte. So werden wohl weiterhin Arcade-Spiele entwickeln.
Ah, das ist, aber der Großteil, der geht jetzt rüber in die, was war das, Sega-Konsolensparte, irgendwie hatte ich das gelesen. Mal gucken, ja, gut, dass ja. Sich irgendwie, in welcher Form sich das halt dann auswirkt auf die Spiele.
Ja, ich glaube, sie haben auch Corona gesagt, wegen Corona haben sie.
Ja, genau, wegen Corona. Die haben ja auch das bekannte Sega Arcade Halle 2 in Akihabara, mussten sie ja dicht machen. das eines der ikonischen Arcade-Hallen in Akihabara war. Was echt schade ist. Aber ich war noch da. Letztes Jahr.
Passiert quasi in Japan das, was alle anderen Länder vorher erlebt haben. Quasi dieses Aussterben von den Arcade-Spielhallen. Na gut, in Deutschland hatten wir sie nie so richtig, aber...
Gut, das war jetzt aufgrund von Corona halt, ne? Muss man halt auch sagen. Das war ein hartes Jahr jetzt gerade auch für Spielhallenhersteller.
Ja gut, aber ich glaube, wenn Sega da zurückgeht, denke ich, dass da andere wahrscheinlich auch schon dicht gemacht haben. Also.
Ja, ich denke mal, das war jetzt das Einzige, was ich mitbekommen habe, weil es halt so eine bekannte Halle ist. Ne? Also,
ja, klar.
Das dürfte sicherlich noch einige andere da getroffen haben. Naja, mal gucken, wie sich die Spielelandschaft dort verändert hat, wenn ich das nächste Mal da bin, was wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauert, weil Corona.
Ja.
Ja, dann sind wir heute auf trauriger Note.
eine positive Sache fällt mir jetzt noch ein. Ich finde es zumindest positiv. Das ewig rumorte und schon semi-geleakte Mass Effect Trilogy Remaster oder was auch immer. Ich glaube, Definitive Edition nennen sie es.
Legendary Edition,
glaube ich. Legendary Edition, okay. Kommt nächstes Jahr. Und finde ich gut, weil ich war ein sehr großer Fan von Mass Effect. Ich fand auch Mass Effect 3 war okay. Gut, okay, die Enden waren halt die Enden. Aber ich fand, ich war jetzt keiner von denen, der geschrien hat nach den Köpfen von den BioWare-Leuten, was sie verbrochen haben mit dem dritten Teil. Ich fand den dritten Teil überwiegend okay. Ich habe sie halt nur seitdem nie wieder gespielt, weil sie halt alle irgendwie komischen Grind-Bullshit haben.
Ich mochte die Reihe tatsächlich gar nicht. Also ich habe alle drei Teile gespielt, weil es gab ja mal so eine Edition mit allen drei Teilen und dann hatte ich gesagt, ja gut, alle loben das so, dann muss es ja richtig gut sein, habe ich angefangen. Ich habe mich da, muss ich schon zugeben, eher durchgequält. Also konnte ich nicht so, ich bin nicht warm geworden damit. Also weder mit der Figur, die man sich da erschafft, noch mit dem Szenario und war nicht meine Welt. Ich mag Sci-Fi. Normalerweise. Und Rollenspiele. Obwohl es hat sich nicht wie ein Rollenspiel angefühlt, deswegen vielleicht.
Ist halt nach und nach mehr in die Action-Richtung gegangen, was aber meiner Meinung nach in der Reihe okay war, weil das erste Spiel hat sich halt schon sehr klobig und hakelig angefühlt.
Ja, mag sein. Egal.
Ich mochte immer die, bei einem zweiten und dem dritten Teil gab es eine Klasse, das war die Vanguard-Klasse. Und im Prinzip die Spielidee dahinter, zumindest dann bei dem zweiten und dem dritten Teil, ist, dass man einen Move hatte, wo man quasi mitten in ein Gegnerfeld rein teleportieren konnte. Dann hat man versucht, mit der Shotgun so viele Leute wie möglich zu erschießen und dann versucht, wieder lebend irgendwie hinter Deckung zu kommen.
Naja.
So habe ich dann das Spiel gespielt. Das hatte mir sehr Spaß gemacht.
Ja. Hast du denn vor, dann die Legendary Edition zuzulegen und das nochmal zu spielen?
Ich denke auf jeden Fall. Also ich wüsste jetzt nicht, kann natürlich sein, dass da irgendwelche ganz üblen Verbrechen damit machen. Halte ich aber für unwahrscheinlich. Ich meine, selbst in dem Fall, dass es so ist, wie jetzt quasi dieses Need for Speed Remaster, dass es einfach nur ist, die Spiele nochmal in hübscher, wenn man vorher Konsolen gespielt hat, dann hätte ich zwar wieder dieses Grinding-Bullshit, also keine Ahnung, dieses Planeten erforscht beim ersten Teil und dieses Planeten abminen beim zweiten Teil und beim dritten Teil waren so Sachen, die dann auch mit dem Multiplayer-Modus zu tun hatten, die mich alle davon abgehalten haben, das nochmal zu spielen, weil das halt sehr viel Zeit annimmt, aber ich denke, selbst wenn das so intakt ist, fände ich es zwar nicht ideal, aber ich würde es halt nochmal tun, weil... Ich fand Mass Effect wirklich, wirklich gut. Mir hat es sehr gefallen.
Mhm. Naja, es ist ja auch noch ein ganz neuer Titel angekündigt worden. Allerdings weiß man dazu noch gar nichts, weil der sich in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet. Aber Electronic Arts hat die Marke noch nicht aufgegeben. Das merkt man.
Ja, trotz Mass Effect Andromeda, was ich dann tatsächlich auch überhaupt nicht mochte.
Ja. Soll ich das mal spielen? Vielleicht gefällt mir das besser als die normalen Mass Effect Teile.
Ich meine, rein Gameplay-technisch ist es von allen zumindest theoretisch das Beste, weil es, glaube ich, die besten Gameplay-Systeme hat. Ich weiß nicht, ob es unbedingt das beste Level-Design und so von allen hat, aber halt die Story war halt endlos Müll und sie haben halt an so vielen Ecken gespart.
Ja, gut, okay.
Hast du noch eine interessante News, Anton?
Ich weiß nicht. Ich versuche mich die Tage ans Control dran zu. Hat bis dann keine Laune auf Mystic und das ist von Remedy. Remedy.
Ja.
Kann helfen. Könnte helfen.
Dann kannst du ja beim nächsten Mal darüber berichten und der Jan erzählt dann das nächste Mal, wie es die neue Xbox so auch generell ist, wie sich Dirt 5 dann darauf spielt.
Ja, ich werde wahrscheinlich sehr viel quer durch die Gegend spielen, aber ich werde auch dann arbeiten müssen. Und ja, das wird dann, glaube ich, jetzt die größte Herausforderung für Homeoffice sein.
Ja.
Da zu sitzen, während der Monolith rumsteht. Unbenutzt.
Ja.
Kannst du im Hintergrund den suchen lassen.
Den hört man ja nicht. Das ist ja schon das Schlimme. Boah. Das Ding soll ja angeblich noch leiser sein als die Xbox One X und die höre ich auch schon nicht.
Ja, es ist, demnächst machen sie extra noch Geräusche.
Ja, ist dann wie bei Elektroautos. Boah, ne?
Ja.
Habt ihr das mit dem Kühlschrank, Xbox-Kühlschrank mitbekommen?
Ja, habe ich gesehen, ja.
Es ist niedlich.
Beim Aufmachen gibt es einen Sound. Ne?
Oh.
Ja, jetzt ein Lautsprecher verbaut und das ist so grün beleuchtet drin. Wenn man es aufmacht, kommt so dieses typische Xbox-Sound.
Ah. Mhm. Wo ich sagen muss, meiner Meinung nach, PS5 hat jetzt schon den Konsolenkrieg diesmal komplett verloren, weil die haben wieder dieses blöde Piepen einfach nur. Wenn man das Ding anmacht, dieses einfache,
wie bei
dieses einfache Standard-Industrie-Piep. Was ich immer sehr unelegant finde für alles, was die PS4 und dann die PS5 sonst macht.
Naja, das sind Geräusche, die du machen kannst, selbst wenn du jetzt keinen Soundchip, also kein normales, also wie beim Computer halt auch. Finde ich jetzt nicht so schlimm.
Aber die Xbox macht piep, piep, piep und, und die PS5 und die PS4, die machen nur piep. Hier alle fleißig kommentieren und den Konsolenkrieg anzetteln und sich gegenseitig damit beschmeißen, wie ihr Spielzeug das beste Spielzeug ist und das andere Spielzeug überhaupt nicht gut. Auch wenn, auch wenn beide, das hatten wir tatsächlich schon vorhin gesagt, mehr oder weniger die gleichen Sachen sind.
Ja, und ab wo sollen die jetzt ihre Kommentare?
Sie können die Kommentare unter die Beiträge machen. Sie können die Kommentare in Social Media machen, aber ich schätze, du willst mir sagen, dass sie uns Briefe schreiben sollen unter podcast@gamondo.de?
Richtig!
Ja, jetzt falle ich hier direkt vom Stuhl.
Läuft.
Ja, wird Zeit, dass wir zum Ende kommen, sonst bin ich gleich tot. Und es ist ja schon spät.
Auf neuen Montag morgen.
Ja, damit ich morgen wieder früh rauskomme, verabschiede ich mich jetzt von euch beiden und ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr wieder dabei wart und auch bei unseren Zuhörern, dass sie wieder dabei gewesen sind. Wie schon gesagt, schreibt uns, egal wo, ihr wisst wie, wir freuen uns auf Feedback, Kritik oder Geschenke, was auch immer. Es geht vor allen Dingen an Nintendo.
Natürlich freuen wir uns, also das Publikum ist unser Geschenk.
Ja, natürlich.
Wichtigste Geschenk.
Genau. Ja, gut. Ja, dann
der Marco braucht eine PS5, weil er jetzt quasi schon glaubt, dass seine Bestellung nicht ankommt.
Das werden wir ja sehen. Oh Mann. Gut, ich sterbe jetzt gerade und deswegen beenden wir den Podcast.
Nein, Marco, bleib dran. Du musst was sagen. Du musst wach bleiben. Bleib bei uns.
Gut, dann tschüss ihr beiden und tschüss Zuhörer.
Tschüss.
Mehr seid mal. Ciao, ciao.